Und das stelle ich viel fest im Leben, oder? Dass man Träume verschiebt und dann irgendwann ist es dann vielleicht zu spät. Warum machen wir das?
Ich glaube, weil wir manchmal das Gefühl haben, dass wir ewig leben.
Ganz Lanz. Bewusst aktiv sein. Wer lenkt, bestimmt die Richtung. Diese Sonderreihe begleitet das gleichnamige Buch. Kapitel für Kapitel mit dem Autor Andreas Lanz. Klar denken, bewusst leben, selbstbestimmt handeln. Hier bekommst du vertiefte Einblicke vor dem offiziellen Buchlaunch am 11.11.2025.
Willkommen zur zweiten Folge vom Podcast «Ganz Lanz». Mein Name ist Fabian Rauch und ich darf in diesem Podcast mit Andreas «Endo Lanz» über sein Buch reden. Bewusst aktiv sein, vor allem auch über dich, Endo. In der zweiten Folge soll es um dich gehen. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke.
Wie bist du wieder mit deiner Performance in der ersten Folge?
Ja, wie immer, oder? Die Performance ist immer, das ist wie im Sport, oder? Es ist kein Gelehrter vom Himmel geht. Man braucht ein bisschen, bis man reinkommt, fast wie im Wettkampf. Das ist mir im Wettkampf schon so gegangen, der erste Gang im Schwingen, manchmal noch ein bisschen verhalten und nachher irgendwann hast du gemerkt, so, jetzt muss ich aber den Arm hinterher krempeln. Mhm. Und dann ist es meistens nicht gut gekommen. Es ist besser gekommen, wenn ich mich entspannt habe. Das habe ich mir, glaube ich, im Verlauf des Podcasts und er ist gut gegangen.
Jetzt bist du entspannt.
Jetzt bin ich entspannt.
Warum bist du eigentlich ein guter Personal Coach?
Ich glaube, weil ich sehr, sehr gerne mit Leuten zusammen arbeite. Ich habe gerne Menschen, mich interessieren Menschen. Ich habe gerne andere Geschichten. Ich bin vom Naturell her jemand, der, glaube ich, sehr stark reflektiert. Das ist einfach mein Naturell, das habe ich immer gemacht. Jemand, der gerne ein bisschen in den Gedanken herumhängt und sich auch über Situationen nachher sehr viele Gedanken macht. Und ich glaube, das ist das, was es nachher braucht, für einen guten Personal Trainer oder allgemein einen guten Dienstleister zu sein.
Ja, in der ersten Folge erzählt, dass ich das Buch gelesen habe, mitgeholfen habe und fasziniert bin. Ich bin logischerweise leicht parteiisch. Aber trotzdem, es hat wahnsinnig viele interessante Begebenheiten und Erlebnisse, die du hast, aus deinem Leben einerseits, aber andererseits auch mit Kunden von dir, Kundinnen, die sich dir anvertraut haben, wo du hast einen Weg aufzeigen aus irgendwelchen Schwierigkeiten. Sag doch mal das berührendste Erlebnis, das du hast.
Ja, da gibt es ganz, ganz viele sehr, sehr berührende Erlebnisse, wenn ich jetzt da an meine Kunden denke. Eins von denen, wo mir gerade aufpoppt und halt eins von denen, der am nächsten ist, ist das Erlebnis mit der Tanja Hüberli, die letztes Jahr die Olympischen Spiele in Paris Bronzemedaille geholt hat im Beachvolleyball zusammen mit ihrer Partnerin Nina Brunner. Und ich habe Tanja im 10. oder 11. Jahr, glaube ich, also 10 Jahre sind wir unterwegs, ist das 11. Jahr, wo ich sie habe begleitet. Und ich kenne sie in- und auswendig. Von ihrer Art her, wenn, wie, was, wie viel, was verleiden. Und 5 Wochen vor der Olympiade, vor diesem Spiel, hat es Klack gemacht im Rücken, bei mir im Training. Das ist ein Credo, das ich mir immer gesagt habe, ich möchte das möglichst vermeiden. Und ausgerechnet, bei ihr ausgerechnet, so viel vorher passiert das. Das war ein wahnsinnig einschneidender Moment für mich. Und sehr inspirierend, wie die Athletin damit ist umgegangen.
Kannst du das ein bisschen ausführen?
So gesehen, wir haben eigentlich alles gemacht wie immer. Extra sogar ein bisschen Intensität zurückgefahren. Sie hatte genug Erholung, es war alles okay gewesen. Und dann haben wir ein Aufwärmen gemacht für Kreuzheben. Das ist eine Übung für die hintere Beinkette und den Rücken. Bei der dritten Wiederholung hat sie gemacht Klack. Und nachher ist sie so, oh, Endo, es geht nicht mehr. Und dann hat sie gerade die Stange alles lockieren und sie hat sich kaum mehr aufrichten können. Und hat einen Hexenschuss gehabt. Zuerst weiss ich nicht genau, was passiert ist. Ich bin dann mit ihr direkt zum Physiotherapeut gefahren, der die erste Diagnose gestellt hat. Und er hat gesagt, ja, es ist nach ihm ist ein Hexenschuss. Und dann ist eine ärztliche Untersuchung gekommen. Dann war sehr schnell im Zentrum gesehen, ja, geht das noch überhaupt, jetzt so kurz vorher? Und ich weiss noch, ich bin dann wirklich heimgefahren oder zurückgefahren ins Geschäft wie ein Ferngesteuerter, weil ich mir einfach gesagt habe, habe ich jetzt etwas verpasst? Habe ich etwas nicht gesehen? Habe ich jetzt fahrlässig gehandelt? Und habe keine Antworten gehabt. auf meine vielen Fragen. Und am Abend hat mir Tanja angerufen und hat gesagt, du hörst eben Hexenschuss. Ich werde auch die nächsten Tage nicht so trainieren können, wie ich gerne möchte, geschweige denn die nächsten Wochen. Die Vorbereitung wird nicht optimal laufen, aber weisst du was, dann gehen wir halt die extra Mail auch noch. Und das hat mich so richtig angestachelt. Und dann habe ich gesagt, jawohl, dann gehen wir die extra Mail auch noch. 2 Minuten später hat mir ihren Coach angerufen und hat gefragt, was passiert ist. Und dann habe ich gesagt, ja, es tut mir leid. Und dann hat er gesagt, dass er nicht hören wollte. Von mir will er ganz sicher kein Stümmer leid hören. Ich bin lange nur im Business, dass ich haargenau wüsste, dass ich da nichts falsch gemacht habe. Sondern er will nur den Zusammenhang verstehen und sehen, wie mein Fahrplan sich gegen vorne. Und diese 2 Schlussereignisse, die haben mich dann sehr, sehr schnell wieder bewusst aktiv gemacht. Oder aktiv bewusst gemacht, wie man so immer will sagen. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, ja.
Was würdest du sagen, warum hat sie es geschafft am Schluss? Was war die Entscheidung? Der Wille, die Physis, die mentale Stärke?
In all den Jahren, in denen ich jetzt durfte, so Top-Athleten betreuen, erlebe ich das immer wieder ein bisschen. Ich ziehe immer wieder die Synergie her. Das ist wie eine kleine Firma. Die Firma hat ganz verschiedene Abteilungen, die gut miteinander müssen, zusammenspielen müssen, damit so etwas möglich ist, so ein Erfolg möglich ist. Und das ist auch hier nicht anders gewesen. Man hat die Situation, wie sie ist, dann neu beurteilt. Ich habe in Zusammenarbeit mit dem Arzt, mit dem Physio, wir haben einen neuen Fahrplan gemacht, geschaut, was ist jetzt möglich. Der Balltrainer, der Headcoach, hat sich eigentlich zurückgenommen und sehr stark auf uns gelost. Denn in dem Moment, bis ungefähr 1,5 Wochen vorher, hat sie nachher eigentlich wieder voll spielen können. Man kann vielerlei das deuten, oder? Man kann jetzt da Annahmen treffen, wo wir alle zusammen wissen, es sind einfach um Annahmen, wenn denn dann, das nützt alles nichts. Fakt ist, ihr Mindset hat gestimmt, sie hat genau gewusst, ich will dorthin und ich will mein bestes Beachvolleyball können zeigen. Für das habe ich mich sehr viel Zeit investiert in den letzten 4 Jahren. Ich für mich habe gewusst, ich werde alles dafür geben, dass das möglich ist. Und alle, die dort ganz nahe dabei waren, haben eigentlich sich genau auf das fokussiert. Und nachher im Wettkampf hin ist wahrscheinlich auch eine gewisse Lockerheit aufgekommen auf das Mal. Und man wusste, die Vorbereitung ist nicht ideal gelaufen, aber man ist dann gut gerade in das Turnier reingestartet. Und dann gibt es so wie einen Channel auf das Mal, oder so einen Tunnelblick. Und dann ist man drin und dann läuft es halt.
Wir haben in der ersten Folge auch schon darüber geredet, dass es Tausende von Büchern gibt, von Ratgebern. Dein Buch ist bewusst kein Ratgeber, hast du gesagt. Was bei dir spannend ist, ist, du bist, wie du lebst, eigentlich ein Vorbild. Ist es manchmal anstrengend, zu leben wie ein Vorbild?
Nein, es ist nicht anstrengend. Weil das habe ich jetzt das erste Mal gehört. Also mir ist das gar nicht bewusst. Mir ist das so überhaupt nicht bewusst. Ich mache es auch nicht aus dem Aspekt heraus, weil ein Vorbild sein für andere. Das wäre für mich ein komplett falscher, für das Wort, den vertreten Ansatz, so etwas zu machen, sondern das, was ich mir... Wo ich darauf schaue, ist, dass es mir gut geht, so wie ich unterwegs bin und dass ich in diesem, wir haben das letzte Mal davon gehabt, oder, in diesem Wellenbad vom Leben irgendwo mit diesen Höchst und Teufels umgehen aus einer gesunden Perspektive und Haltung heraus und diesen Herausforderungen, ob sie jetzt schön sind oder nicht schön sind, kann wachsen als Persönlichkeit. Das ist mein Ziel. Und aus dem aus ist ja schlussendlich auch das Buch entstanden.
Ich muss vielleicht präzisieren, du bist ein Vorbild, wenn es ums Buch geht, die Punkte so zu leben und bewusst zu leben, wie du empfiehlst. Du bist wahrscheinlich nicht ein Vorbild für alle Menschen. Es gibt vielleicht auch Menschen, die es gerne ein bisschen anders haben im Leben. Ja. Ein bisschen ungesünder und so. Aber es ist schon beeindruckend. Also spektakulär, du hast das erwähnt, ist zum Beispiel, du jeden Morgen nimmst du dir eine halbe Stunde Zeit für dich. Das bedingt, dass man früh aufstehen muss. Du gehst jeden Morgen in ein Kältebad. Wie kalt ist das Wasser? Warum machst du so etwas, was ich mir gar nicht vorstellen kann? Und dritte Frage. Du musst wirklich bewusst antworten. Wir sind viel schöner, der kein Frühaufsteher ist. Wenn soll er die Stunde einbauen in diesem Hamsterrad?
Mhm.
3 Punkte.
3 Punkte. Gut. Fangen wir mal hinten an, das mal. Lerchen oder Eulen? Also bin ich eher ein Lerche, dann bin ich jemand, der gerne und problemlos früh aufsteht. Bin ich eher ein Eule, bin ich jemand, der bis spät in die Nacht kann arbeiten. Ich glaube, dort, wenn jemand eine Eule ist, aber zum Beispiel morgen um 7 oder 7:30 gleich irgendjemand muss auf der Matte stehen, dann würde ich, wenn ich jetzt so jemand wäre, würde ich auch schauen, wann im Alltag kann ich das für mich einbauen, dass es Sinn macht. Ist es vielleicht eher so eine Atmungsübung zu machen, vor dem Schlafen? Ist es vielleicht sein Bad nehmen, gerade wenn ich am Abend heimkomme, wenn ich dann noch 2-3 Stunden wach bin, bevor ich gehe schlafen, würde ich es nicht unbedingt gerade vor dem Schlafen machen, weil es mich zu hart aufklebt. Das würde ich mir überlegen. Die Lerche hat dort vielleicht ein bisschen Vorteile. Ich bin eher bei der Lerche angesiedelt. Ich habe kein Problem, früh aufzustehen. Wenn ich um 6 Uhr den ersten Kunden habe, stehe ich um 4 Uhr ab 4 Uhr auf, dass ich all die Sachen für mich machen kann. Ich starte so bessere Tage, als wenn ich erst um 4 Uhr ab 5 Uhr aufstehen würde, dass ich um 6 Uhr etwa dort wäre oder vielleicht eine Viertelstunde vorher. Und dann ist der Kunde auch schon eine Viertelstunde vorher dort, dann habe ich ein Problem. Und dann ist mein Tag durch oder durcheinander. Sagen wir es mal so, durcheinander passt besser. Genau, und
Punkt 2, ja, das Kältebad.
Das Kältebad, was mir das gibt und wie kalt es ist. Mhm. Ja, das schwankt irgendwo zwischen 1 und 3 Grad. Und was mir gibt, das ist für mich eine Art Hardcore-Achtsamkeitsmeditation. Wenn viel los ist in meinem Leben, oder auch wenn nicht viel los ist und ich einfach irgendwo das Hamsterrad nicht abstellen in meinem Kopf, das Affengeschnatter, dann hilft mir das, wenn ich dort reingehe, dass das Ruhe gibt. Weil wenn in das sicher gehst, dann versetzt sich der Körper wirklich in eine Art kleinen Ausnahmezustand. Und dann ist er sehr, sehr stark mit dem Hier und Jetzt konfrontiert. Und nicht mit, was hätte ich noch sollen, was muss ich morgen noch. Mhm. Sondern du bist genau in diesem Moment. Und das ist sehr, sehr dienlich für mich. Aber das ist nur einer von ganz, ganz vielen Aspekten, die Einspaden kann nutzen.
Top, das Hier und Jetzt soll ja jetzt das Thema sein. Musst du gleich vielleicht schnell erklären, wie das läuft. Ihr habt daheim eine Badwanne oder keine Ahnung, wo du... Also, erzähl doch schnell, wie so ein Seifbad aussieht.
Ja, ja, also ich habe mir... früher habe ich mir auch aus alten Gefriertruhen Eisbäder gebaut. Dann habe ich die abdichtet und nachher mit Wasser gefüllt, dann eingesteckt. Dann bin ich selbstverständlich erst rein, wenn ich es ausgesteckt hatte und das Wasser kalt genug war. Aber so habe ich das halbe gemacht. Das hat gut isoliert, recht gut funktioniert. Und dann ist irgendwann jetzt die Zeit gekommen, wo das Kältebad, die Kältereize so ein bisschen modern geworden sind. Heute hat es ja manchmal im Winter fast gleich viele Leute in Bern, im Marzili wie im Sommer, weil jetzt das Eisbaden so Trend ist. Finde ich eine gute Entwicklung, by the way. Das wissen nicht ganz alle, was sie machen. Vielleicht, das merke ich manchmal bei denen, die in Kurs kommen, die nachher sagen, du, seitdem bin ich gängig erkältet. Also Eisbaden, es lohnt sich, dort darüber gut zu informieren, dass eben genau das nicht passiert, dass es ihm das bringt, was man sich ja schlussendlich auch davor hofft. Und das ist eine Stärkung vom Immunsystem. Zurück zum Eisbad. Ich habe nachher mir überlegt, soll ich jetzt so eins von diesen Eisbädern kaufen, die du so kannst aufpumpen. Die gibt es jetzt mittlerweile. Die sehen aus wie die Stand-Up-Paddle. Mhm. Und das sind aus dem gleichen Material. Und nachher, kurz vor meinem 50. Geburtstag, bin ich auf so ein sehr professionelles Eisbad gestossen. Der Grund ist, das sind zwei Schweizer, die das entworfen haben. Und die haben mir nachher angerufen und so ein bisschen Sachen wissen über das Eisbaden, weil sie haben gewusst, was sie machen. Und nachher bin ich von diesem Projekt hell begeistert gewesen. Und dann habe ich mir gesagt, zum 50. Geburtstag, ich kaufe mir so ein professionelles Eisbad anstelle von einer teuren Uhr da am Handgelenk. Und das habe ich dann gemacht. Und das Eisbad, das hat natürlich den Luxus, dass das von Handy aus kann steuern kann. Ich kann sagen, bis dann und dann hätte ich es gerne mit dieser Temperatur. Es ist sehr ökologisch. Man kann das Wasser monatelang drin lassen, weil es eine Filteranlage hat. Und es macht definitiv Sinn für jemanden, der sehr regelmässig das anwendet.
Was sind für dich die besten Effekte? Für dich persönlich?
Also einer davon ist die Stärkung des Immunsystems. Ich bin nie mehr krank geworden, touch wood, aber wirklich nicht mehr gehabt, keine Grippe mehr, keine Erkältung. Was mir auch gefallen ist, jetzt gerade in dieser Zeit, die wir hier aufzeichnen, fällt ja gerade der Heuräum an. Mhm. Habe ich nicht mehr. Ist weg.
Krass.
Und das andere ist natürlich das, was ich schon angesprochen habe, ganz am Anfang, ist einfach das Mentale. Dass mir das mental enorm hilft, Klarheit zu bekommen.
Es bleibt ja unter uns. Du hast mich schon ein paar Mal versucht zu überreden. Ich habe eine Einladung offen. Du bietest das an mit deinem Unternehmen oder mit deinem Unternehmen. In das Kältebad geführt, du tust einführen, Atemtechnik und so weiter, das ganze Programm. Hast du mir gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin ist dort drin. Ist das wirklich so?
Ja, unterschiedlich lang, muss man da dazu sagen. Aber ich staune, und das ist jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich, ja. Ich wäre nie so viel lange ich beim ersten Mal. Ich war jemand, der gar nicht gerne kalt hatte. Und die meisten Leute, muss ich nach 2 Minuten sagen, jetzt kannst du rauskommen. Und das staune ich wirklich alle. Wo sie das hernehmen, ich weiss nicht, ob es... Wir machen nicht ein Gruppen-Event. Ich versuche das Eisbad auch immer einzeln zu machen, dass sie möglichst ein individuelles Erlebnis haben von dem, weil es mir wichtig scheint, dass sie sich selber gut spüren und nicht, dass sie aus dem Druck von der Gruppe aus irgendetwas machen oder sich durch etwas durchquälen. Und dennoch, die bleiben bis zu 2 Minuten locker da drinnen.
Ich bin eher der Warnduscher, wenn ich Schubmatch hatte. Es gibt nichts Schöneres, als vom warmen Wasser berissen zu werden, in der Garderobe oder unter der Dusche. Aber komm, wir machen Deal, wenn wir in Folge 6, 7 über die Atmung sagen, bis dann muss ich der Ding sein, damit wir wirklich können. Und wenn ich nicht bei dem war, dann bin ich halt der Rest, der es nicht geschafft hat. Ich sehe mich dort wirklich nicht, aber spannend. Was bist du eigentlich für ein Kind gewesen, dass du heute so Zeug machst?
Ich glaube, ganz Normales. Also gar nichts Aussergewöhnliches. Im Gegenteil. Ich habe es schon in Folge 1 gesagt, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, in einer Bauernfamilie, wo mein Vater und mein Onkel eine Betriebsgemeinschaft hatten. Mein Onkel hat 5 Gielen, sind dort gross geworden und ich hatte 3 Schwestern, also bin ich auch ein bisschen zu diesen Gielen spielen und so haben wir die schönste Zeit gehabt, also draussen in der Natur, wir sind im Wald, gehen Indianer und weiss der Gucker was alles, Verstecke spielen. Wir hatten so eine Griengrube in der Nähe, wo man sich abseilen konnte. Wir durften Sachen machen als Kind und da hat niemand gross geschaut. Ich weiss nicht, ob das heute noch ging.
Du beschreibst gewisse Sachen aus deiner Kindheit, die dich geprägt haben. Zum Teil auch, sagen wir mal, traurige Sachen. Du hast dich auch ein bisschen zurückgewiesen gefühlt von deinem Papi, der dich immer verglichen hat mit einem Cousin, der recht schnell war, recht gut war in vielen Bereichen, die du immer nacheifern wolltest. Du schreibst von Prüfungsängsten. Wie hat dich das geprägt? Du jetzt im Nachhinein, ja, wie bist du mit dem umgegangen?
Ja, es hat eine schwierige Zeit gegeben. Oder? Es hat einen Cousin gegeben, der ist fast gleich alt wie ich, mit uns trennen etwa 9 Monate. Mhm. Und ich war dann der Meinung, ich muss es so formulieren, ich habe das so aufgefasst, weil eben der Cousin ist, der war extrem schnell im Aufnehmen von neuen Sachen. Der hat zum Beispiel so einen Baupläne. Wir haben schon an einem Geburtstag ist es darum gegangen, nach Plan so ein Holzhäuschen zu bauen. Und der ist schon fertig gewesen und ich bin noch nicht einmal rausgekommen, was jetzt hier der Boden ist und was nicht. Und der hat es einfach immer gerade gesehen und ist dann handwerklich noch geschickt gewesen, im Rechnen ist es super gewesen. Und mein Vater hat immer gesagt, bei uns am Esstisch, was der schon alles kann. Ich glaube mehr so, ich glaube nicht, dass er das böswillig gemeint hat, aber mir ist das natürlich dann als 5-6-jähriger Gil extrem eingefahren. Mhm. Und ich habe mich weniger wertgeschätzt gefühlt und nachher wollte ich einfach unbedingt sein wie mein Cousin. Und das ist eine schlechte Idee. Mhm. Weil ich bin halt der Endo, der Andreas gesehen und nicht mein Cousin. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich mich permanent unter Druck gefühlt habe. Er ist irgendwann um die Sekprüfung gegangen. Er hat mein Cousin sehr, sehr einfach eigentlich da gelehrt, alles recht gut begriffen. Und der Vater hat mit mir Sonntag um Sonntag probiert, zum Beispiel Rechnen zu lernen und einfach nichts begriffen. Und er ist manchmal, ja, hat er auch fast Nerven verloren, weil er einfach denkt, hey, Matlas kann doch nicht so schwer sein, oder? Mhm. Und je mehr, dass er nachher angespannt ist worden, umso weniger ist es natürlich gegangen und dementsprechend ist auch die Prüfung rausgekommen. Und ich weiss noch gut, dann, wo ich sehe, wie mein Vater den Brief auftut, von dem Prüfungsbescheid und nachher die Enttäuschung gesehen habe in seinen Augen, dann ist es für mich schon wie eine Welt zusammengefallen. Dann hatte ich das Gefühl, ja, jetzt ist es der Welt bewiesen, du bist einfach ein Halbschuh.
Mhm. Genau. Sport war ja schon als Kind für dich sehr wichtig, vielleicht auch der Ausgleich. Du warst sehr ein guter Schwinger. Ich kann mich zwar nicht erinnern, aber du hast, glaube ich, auch Krems gewonnen, oder? Warum bist du nicht Schwingerkönig geworden? Was hat es dir gefällt? Landsendu aus. Wo bist du aufgewachsen?
Huttu.
Huttu wäre ja sehr ein passender Schwingerkönig.
Landsendu aus Huttwil. Ja, wieso bin ich nicht Schwingerkönig geworden? Also, dass man Schwingerkönig wird, da muss vieles aufeinander passen. Ich glaube, ich habe durchaus körperliche Fähigkeiten als Konstitution gehabt, körperlich, und auch Fähigkeiten, dass ich da sehr, sehr weit hätte kommen können. Mhm. Aber ich habe auch dann das nicht zu 100% für mich gemacht. Mhm. Ich habe den Sport eigentlich auch mehr für jemand anderes gemacht oder mehr für jemand anderem zu beweisen, dass ich jemand bin. Ich habe mich über das, ja, genau. Ich habe mich über das identifiziert nachher und Das hat einfach nie richtig funktioniert. Ich habe zwar trotz allem einen Kranz machen, sogar eidgenössischen Kranz gewonnen, dann noch im alten Wankdorf-Stadion in Bern. Aber für mich, mehr war nicht drin.
Da bin ich sogar zuschauen. Aber sorry, ich habe keine Erinnerungen mehr an dich. Wer ist das? Ist ein Berner? Ist das Schwingerkönig geworden? Kässer? Ist das Kässer?
Nein, Kässer ist viel früher gewesen.
Aber ich war dann im Stadion im Alter Angst. Ja, okay. Du treibst immer noch wahnsinnig viel Sport. Behaupte ich. Bist sehr fit. Das habe ich auch mit Vorbild gemeint. Oder? Die fünf Elemente, die in deinem Buch vorkommen, die versuchst du so gut wie möglich zu beherzigen. Klar ist die Ernährung mindestens so wichtig wie das Training. Aber eben, es braucht viel für so viel zu sein wie du. Bist du eitel?
Ja, ich glaube, ich bin schon ein bisschen eitel in Bezug auf, wie es mir selber geht. Ich würde eitel nicht mehr so beschreiben in Bezug auf das Äußere. Das war vielleicht vor Jahren noch so gewesen, oder? Dass man hat, ja, muss einen guten Rahmen haben, dann ist man jemand. Mhm. Irgend so etwas, das ist heute absolut nicht mehr der Fall. Ich bin in dem Sinn eitel, dass ich mir sage, ich möchte mir Zeit genug nehmen, dass ich die Energie, die ich mir da erarbeitet habe, dass die nicht zu flöten geht. Und wenn du sagst, ich treibe wahnsinnig viel Sport, dann ist auch die Frage, ja, ab wann ist wahnsinnig gerechtfertigt? Oder, was ich mit der Einigung gehe, ist, ich betreibe ein Leben lang Sport. Sport ist für mich wie ein Ventil, ein Ausgleich zu meinem manchmal hektischen oder auch belastenden Berufsalltag. Aber ich mache das jetzt nicht in einem Übermass. Mhm. Ich bewege mich ganz wahrscheinlich 5-mal in der Woche auf irgendeine Art. Entweder mache ich ein Ausdauertraining oder ein Krafttraining, irgendeine Abwechslung oder manchmal nur ein Mobilisationstraining. Und dort versuche ich eben bewusst aktiv zu sein. Und nicht, dass das eben wirklich auch als Ausgleich da ist und nicht, das muss ich jetzt auch noch machen, weil sonst gehst du noch aus den Kleidern oder weiss der Gucker was.
Mhm. Wenn man älter wird, wir werden leider älter, und ich sage leider ganz bewusst, wo es um Sport geht, und ich bin auch einer, der seit ich 5 Jahre Sport treibt und immer noch wahnsinnig viel gerne macht und auch das Glück hat, dass ich es noch machen kann, Tennis, Shooten, was auch immer, irgendwann wird es nicht mehr gehen. Wo merkst du selber am meisten, dass du älter wirst? Du bist auch nicht mehr 30.
Genau, also das hat so mit 5, 46 hat das angefangen, dass ich gemerkt habe, jetzt ist es nicht mehr so, dass die Handeln mehr oder weniger noch anschauen kann und nachher ist die Muskulatur gerade wieder da. Oder? Also jetzt ist schon erhalten, heisst, ich muss einen gewissen Aufwand betreiben. wenn ich mir die Kraft möglichst erhalten will, die ich jetzt habe. Und für mich ist natürlich das Grösste, wenn ich die möglichst lang erhalte, weil mir die wahnsinnig viel Energie freisetzt und Sachen ermöglicht, die ich nicht lange überlegen muss. Wenn mich jetzt morgen jemand fragt, komm, wir gehen zusammen auf einen Mönch, dann frage ich ihn höchstens, bist du Bergführer? Aber sonst kann ich das einfach machen, wenn ich Lust habe. Oder? Und das ist das, was ich schätze, körperliche Leistungsfähigkeit. Dass der Körper, wenn der fit ist, dann ermöglicht er einfach sehr, sehr viel im Leben, was du kannst machen. Und das Gleiche bei dir auch. Oder? Wenn du sagst, ja, Tennis, Shooten, irgendwann kann ich es nicht mehr, das glaube ich nicht. Das wirst du können bis ins hohe Alter, vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau, so wie sie jetzt spielst. Mhm. Aber je nachdem, wenn du gut zu deinem Körper schaust, auch jetzt, es ist nie zu spät, dann wirst du das sehr, sehr lange können, mit sehr viel Freude machen.
Ja, ich habe immer gesagt, zum Beispiel, das ist ein guter Punkt, ich gehe nicht gerne ins Fitness, das ist etwas für alte Leute. Also, als ich 20 war. Wirklich. Und dann hatte ich nach jedem Schubmatch Knieprobleme. Ja. Ich weiss noch, die Stege nicht hochlaufen konnte. Und meine Freundin hat mir dann überschnurrt, jetzt komm endlich in das Fitness. Und jetzt gehe ich seit 20 Jahren, jetzt bin ich 20 Jahre älter und habe nie mehr Knieprobleme. Und ich bin ja nicht eine Maschine, es geht, da muss ich dir auch nicht erklären, darum das Zeug stabilisieren. Und wahrscheinlich ist es wirklich nie zu spät. Oder was sagst du, jemand, der dein Buch liest, der 50, 55, 60 ist, und noch keinen Sport hat, macht für dich wahnsinnig schwierig, umzustellen, oder?
Ja, es gibt auch dort wieder zwei Sichtweisen, oder? Die eine ist, das haben wir, glaube ich, irgendwann schon in Folge 1 mal gehabt, oder? Was macht unser Kopf, wenn wir etwas Neues machen wollen? Wir haben Mühe mit Veränderungen, immer. Wir haben immer das Gefühl, das, was du hast, ist das Beste. Obwohl das manchmal, wenn du merkst persönlich, wenn du eben ein bisschen bewusster bist, eigentlich tut mir das schon lange nicht gut, du eigentlich sollte. Darum können viele nicht hören rauchen, darum können viele sich nicht überwinden, regelmässig ins Fitness zu gehen. Weil die Gewohnheit sagt, in der Vergangenheit hast du es auch nicht gemacht, in der Zukunft hast du Sport ist Mord, gibt dumme Probleme. Das ist so der einfache Ding vom Verstand. Und die behalten uns in der Gewohnheit. Und für so jemanden kann es nur schwierig sein, wenn er versucht, gegen die Gewohnheit anzukämpfen. Wenn er sich aber vielleicht mal überlegt, ja okay, was habe ich denn noch so vor in meinem Leben? Und dort sage ich jetzt irgendetwas. Ich möchte den Jakobsweg laufen, zum Beispiel. Ja, was brauche ich für das? Ja, gute Grundlagenausdauer. Ich muss vielleicht eine gewisse Kraft haben, eine Stabilisationsmuskulatur, damit ich den Jakobsweg auch geniessen kann. Sonst wird es eine Tortur. Mhm. Und jetzt kann ich mir selber überlegen, ja, welche Option ist für mich dienlicher. Vielleicht wählt er ja Tortur. Auch das ist legitim. Es gibt kein richtig und kein falsch, sondern nur ins Bewusstsein rufen, woher will ich, was habe ich für Optionen, und für was entscheide ich mich und wieso. Wenn ich mir dort das Warum beantworten kann und das von hinten rauskommt, dann kann ich auch Tortur wählen. Dann will ich einfach eine solche Erfahrung sammeln. Bewusstsein, das wieso fällt uns das schwer? Weil das Pendel von Vergangenheit in die Zukunft schwingt. Das Pendel für die Zeit. Immer hin und her. Also in einem Ort ist die Vergangenheit, an einem Ort ist die Zukunft. Und der Moment von mir jetzt ist halt sehr flüchtig, den kann ich nicht festhaben. Der Atemzug, den ich vorhin gerade gemacht habe, der ist schon Vergangenheit. Und dein Lachen jetzt auch gerade. Und das, was du denkst, was jetzt gerade passieren wird, ist die Zukunft. Das kannst du nicht vorhersagen. Und das ist das, was es immens schwierig macht. Und da hilft halt Einspaden, wenn wir wieder zurückkommen auf das sehr, weil das den Moment wie kurz festhaltet. Wenn es dort drin ist, ist es einfach kalt. Und wenn ich nicht draus gehe, dann muss ich mit dem Unkomfortablen da drin klarkommen. Und das ist noch nach 8 Jahren für mich eine Herausforderung. Also ich kann noch nichts anderes denken, weder wie lange bleibe ich jetzt da, was macht mein Körper. Und das ist jetzt.
Weißt du, das Hamsterrad, das ist das Modewort, das du weniger gerne hast als ich, wie wir festgestellt haben, wo es so ein bisschen plakativ ist, aber ich finde, es trifft eben schon, oder? Stichwort iPhone oder was auch immer, Smartphone, wo wir Sklaven sind, wo die meisten Leute, die nicht kennen, Sklaven sind, ich sowieso. Ich bin dort noch gerne Sklave, man tut sich so immer schön reden. Und was das Faszinierende eigentlich ist, ist in der Vergangenheit, Zukunft, jetzt. Ich habe von mir das Gefühl, ich mache das gar nicht so schlecht. Aber eben, gibt tausend Sachen, die ich nicht gut mache. Ich bin jetzt ein aktuelles Beispiel. Wir sind als Familie ein bisschen mehr als zwei Monate in Australien im Winter. Und nicht, das mache ich dann mal. Sondern das ist jetzt der Punkt. Unsere Kinder sind in einem guten Alter. Wir haben das wollen. Es ist mit wahnsinnig vielen Umständen verbunden gewesen. Schule, Job und so weiter. Aber wir haben es gemacht. Und die Reaktionen sind aber so ein bisschen geteilt gewesen. Oder? Klar haben sich Freunde gefreut für uns und so. Aber viele haben ja gesagt, das könnte ich nie machen, das geht nicht. Und dann, wie blöd, wenn man sagt, ja, mach es doch einfach. Es gibt viel, was daran hängt. Und das stelle ich viel fest im Leben, oder? Dass man Träume verschiebt und dann irgendwann ist es dann vielleicht zu spät. Warum machen wir das?
Ich glaube, weil wir manchmal das Gefühl haben, dass wir ewig leben. Wir vergessen, dass wir nicht ewig leben. Darum verschieben wir Träume. Und unsere Lebenszeit ist endlich. Von dann an, wenn wir den ersten Atemzug nehmen, läuft es an durch und wir wissen keine Ahnung, wie lange das die läuft. Es kann irgendetwas passieren, dann ist das schon vorbei. Und sich diesem Umstand dann wieder bewusst zu werden, hilft, glaube ich, solche Sachen umzusetzen, die ihr gemacht habt. Und noch eins, Fabio, es geht gar nicht darum, zu sagen, ich mache viele andere Sachen schlecht. Nein, es gibt kein Gutes und kein Schlecht. Es geht um das Unbewusst. Und wenn du das Gefühl hast, ja gut, da kann ich noch bewusster werden, dann ist höchstens dort vielleicht noch ein bisschen Potenzial. Aber das heisst nicht, dass es schlecht läuft. Sonst wärst du ja wahrscheinlich jetzt nicht hier.
Darf ich schnell einhängen? Ich gebe dir ein Beispiel, was ich schlecht finde.
Ja.
Was offensichtlich schlecht ist. Aber ich mache es ja, weil ich es gerne mache. Am Abend schaue ich noch, ich lese noch, ich lese mit, ich lese wahnsinnig viel. Und ich lese alles auf dem iPhone. Ja. Zeitungen, Magazine, Bücher, whatever. Und das mache ich im Bett auch noch. Sollte man nicht. Sagt jeder Ratgeber, jedes Buch, legt das Handy weg. Am Morgen, das erste, was ich mache, ist, ich muss die Sportresultate checken, mein NBA-Team. Völliger Schwachsinn. Warte doch eine Viertelstunde, bewusst, stang auf. Du beschreibst es so gut im Buch. Ich komme nicht davon weg. Und das meine ich mit schlecht. Ich wüsste ja, es wäre auch besser für mich. Nicht das Espresso rauslassen, vielleicht sondern mal bewusst. Das sind all die Punkte. Du kannst doch sagen, es ist nicht schlecht. Aber trotzdem fühlt man sich ja wie schuldig, dass man es macht, oder?
Und dort hänge ich ja ein, oder?
Genau.
Wenn du dich schuldig fühlst, wenn ich dich so weit bringen kann, dass du dich schuldig fühlst, dann ist die Frage, ja, wieso fühlst du dich schuldig? Weil du weißt, dass du etwas machst, was du grundsätzlich weißt, das tut mir nicht gut. Dann ist die nächste Frage, ja, wie lange willst du noch die Selbstzerstörung, wenn wir es gerade ein bisschen überspitzt sagen, weiter kultivieren? Und was, der Gottes Willen, halten dich davon ab, nicht mal 30 Tage etwas anderes auszuprobieren?
Absolut, das ist wirklich das Beeindruckende im Buch, wo wir jetzt Folge für Folge durchgehen, die Punkte. Wenn man es würde umsetzen, und ich sage auch nur, wenn ich würde 30% von dem umsetzen, wie du richtig sagst, es braucht keine Perfektion. Ich glaube, und das ist ja der Punkt, ich glaube, es würde mir besser gehen. Das ist schon eine Challenge, die du mit dir selber austrägst. Also es geht in jedem Bereich des Lebens um das. Und vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, die To-Do-Listen, die es ja gibt. Wie stehst du zu dem? Die werden immer wie länger, oder?
Also ich war sehr ein Frühadopter, wo es um diese Thematik ging, wo die To-Do-Lists aufkamen, mit dem elektronischen Kalender und so. Ich habe das super gefunden. Sehr früh Palm hatte schon, ich war auch einer der Ersten, gesehen, das top gefunden, weil das passt zu mir, ich bin gerne sehr, sehr strukturiert unterwegs diesbezüglich. Aber eine To-Do-List kann man überlang werden, wenn man persönlich nicht im Gleichgewicht ist, finde ich. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Wenn ich Sachen rausschiebe, herausschieberitis mache, ja, dann wird sie endlos. Und die Steuererklärung tut mir gerne das beste ausgelutschte Beispiel. Oder? Probier es möglichst lang rauszuschieben und dann tust du noch gerade eine Fristenverlängerung und noch eine Fristenverlängerung und halt so weit, bis es jetzt wirklich nicht mehr geht. Und dann zahlst du vielleicht noch 50 Franken. Aber dann machst du es dann. Und so bin ich vielleicht auch phasenweise in meinem Leben schon unterwegs. Und irgendwann habe ich für mich herausgefunden, es ändert nichts, ob du es jetzt machst oder in einem halben Jahr machst. Der einzige Unterschied ist, dass wenn du es jetzt machst, die Energie, die du verbrauchst, latent in dem, dass du es rausschiebst, für das Verdrängen, die kannst du für etwas anderes einsetzen. Und darum glaube ich, To-Do-List, ja, sehr, sehr effizient, sehr hilfreich, aber zu machen, ist halt matchentscheidend.
Mhm. Vielleicht noch ein Punkt. Bei Tatkraft, bei deiner Unternehmung, hast du sehr viel mit Topmanagern zu tun, mit Politikern, die bedeutend sind, die 60, 70, vielleicht sogar 80 Stunden Woche haben, die um 6 Uhr morgens bei euch auf der Matte stehen, die extremen Druck haben, die vielleicht den Druck manchmal ausgleichen mit Sachen, die nicht mega gesund sind. Stichwort Alkohol, Stichwort vielleicht auch Drogen, Aufputschmittel, Medikamente, Tabletten und so weiter. Mit deiner Erfahrung, die du jetzt hast, hat das wirklich so stark zugenommen, wie ich jetzt das Gefühl habe? Oder ist das einfach so, wo man halt mehr darüber schreibt heute?
Also was zugenommen, Mensch genau?
Dass Betäubungsmittel, dass sich die Leute aufputschen, dass sie Medikamente nehmen, dass sie Medikamente verschrieben bekommen vom Arzt, für sie ruhig zu stellen, für sie aufzuputschen und so weiter. So in meiner Wahrnehmung ist das ein riesengroßes Thema, das irgendwie vor 20 Jahren noch nicht so riesengross war.
Mhm. Ja, ich kann dir nicht abschließend sagen, ob das vor 20 Jahren, ob man einfach dann noch nicht darüber geredet hat und jetzt sehr viel darüber redet. Es hat sicher Einfluss. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass die Erwartungshaltung, die wir haben an uns selber, steigt. Wenn ich mich über das identifiziere, was ich mache, dann weiss ich gar nicht, wer ich bin, wenn ich das mal nicht mehr habe. Mhm. Was sie dazu treibt, das möglichst gut und möglichst pflichtbewusst vielleicht und möglichst schnell zu machen, weil es kann ja gut sein, dass jemand hinterher wartet, der genau das will, was ich mache. Und das ist halt eine sehr ungesunde Entwicklung, weil dann bist du sehr, sehr schnell auf einmal im Thema Selbstverleugnung drin, wo du vielleicht gar nicht hinterfragst, gefällt mir überhaupt das noch, was ich mache? Mhm. Ist es überhaupt noch das? Entspricht es dem Tempo, das mir genehm ist? Kann ich mich kreativ entfalten? Traue ich mir das überhaupt noch zu? Oder bin ich täglich von Ängsten und persönlicher Abwertung plagt? Oder wir selber reden ja manchmal mit uns eine Sprache, wenn wir das mit den besten Freunden machen würden, wären wir auch sehr schnell allein.
Nicht beste Freunde, ja. Ist ja so. In Folge 3 werden wir über das Ego reden, wo sehr vieldeutig kann sein, das Wort Ego. Hast du ein starkes Ego?
Ich glaube, ein sehr starkes Ego gehabt. Ich glaube, wir haben alle ein Ego. Das ist ja nichts Schlechtes, ein Ego zu haben. Aber es hilft, wenn man sich dem Ego sehr bewusst wird.
Zum Abschluss vielleicht gleich nochmal zusammengefasst, Folge 2. Es ist viel um dich gegangen, um das Bewusstsein im Jetzt-Leben. Was ist deine Kernaussage von Folge 2?
Das Pendel für Zeit ist meine Kernaussage von Folge 2. Dass das Pendel für Zeit, für die Vergangenheit, die Zukunft schwingt und dass jetzt einfach ein sehr flüchtiger Moment ist, der sich aber lohnt, wenn man versucht, den bewusster wahrzunehmen.
Sehr schön. Sehr schönes Bild, finde ich. Merci vielmals, Andu. Freue mich schon auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Merci vielmals auf Hebel.
Das war eine Folge aus der Podcast-Sonderreihe Ganz Lanz. Zum Buch Bewusst aktiv sein. Der offizielle Launch ist am 11.11.2025. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Vorbestellung findest du auf newup.coach.